Grüß Gott und herzlich willkommen bei Weltkirche aktuell aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not. Begrüßt Sie Ihr Volker Niggewöhner. Vor einigen Wochen haben wir hier bereits schon über Fedi Krikor berichtet, der ein deutsches Kloster gekauft hatte und darin eine Begegnungsstätte für Christen aller Nationen errichtet hatte, also ein sehr spannendes Projekt. Aber diese Geschichte geht noch weiter, denn der gebürtige Syrer erhielt einen auf den ersten Blick beängstigenden neuen Auftrag von Gott und der lautete: Gehe nach Syrien. Nicht genug, dass dort Bürgerkrieg herrschte, Krikor wurde in seiner Heimat darüber hinaus als Wehrdienstverweigerer polizeilich gesucht. Trotzdem folgte er dem Ruf und dabei kristallisierte sich ein neuer Auftrag heraus, nämlich die verschütteten geistlichen Quellen der Region wieder sprudeln zu lassen, die zerbrochenen Gefäße der christlichen Gemeinden wieder zusammenzufügen. Was sich hinter diesem neuen spannenden Projekt verbirgt, hat er uns verraten im Gespräch mit André Stiefenhofer.
Herzlich willkommen im Studio, Fedi Krikor.
Vielen Dank.
Herr Krikor, ein Kloster kauft nicht jeder. Und auch Sie hätten es nicht getan, wenn Sie nicht das Gefühl hätten, dass da ein Plan dahinter steckt, Gottes Plan. Was genau hat jetzt ein Kloster in Oberbayern mit Ihrem Geburtsland Syrien zu tun?
Ja, ist eine gute Frage. Das wusste ich auch nicht bis 2018, also 3 Jahre nach, oder 4 Jahre, nachdem wir das Kloster erworben haben. Es war natürlich ein Prozess bis 2018, wo wir im Kloster eine internationale Leiterkonferenz gehabt haben. Und da waren Leiter, geistliche Leiter aus 22 Ländern. Das war im April 2018. Das war auch in der Woche, wo die USA, Großbritannien und Frankreich Syrien bombardiert haben. Und genau in dieser Woche hatte ich den Impuls, ich soll nach Syrien. Und das ist natürlich ein Unding, weil ich war 30 Jahre lang nicht in Syrien. Ich bin 88 nach Deutschland, 2018 Impuls, nach Syrien zu gehen. Und normalerweise kann ich nicht hin, weil ich habe keinen Militärdienst geleistet, also Kriegsdienstverweigerer. Und normalerweise würden sie mich ins Gefängnis stecken und dann bestenfalls dann an die Front schicken, um gegen ISIS zu kämpfen. Also ein Albtraum geht gar nicht. Dennoch hatte ich diesen Impuls, geh nach Syrien. Dann habe ich meiner Frau gesagt, du, ich habe den Eindruck, ich soll nach Syrien gehen. Dann sagte sie mir, du spinnst. Und in der Tat, das ist unmöglich. Dann habe ich einige Pastoren und Priester gebeten, dass sie mit uns beten, ob der Eindruck stimmen könnte. Und dann am nächsten Tag kam einer, ein Pastor aus Uganda, und dann sagte er mir, Ferdi, ich habe gebetet und den Herrn gefragt, ob du nach Syrien sollst. Und ich habe den Eindruck, dass ich gehört habe, dass der Herr sagt, Ferdi weiß es. Dann habe ich noch einmal gebetet und gefragt, sage aber Herr, Ferdi hat mich gebeten, dich zu fragen. Und dann hatte er den Eindruck, dass der Herr sagt, Ferdi weiß es. Und dann kam er zu mir und hat gesagt, ich habe nichts mehr als das. Und dann habe ich das mir so angehört und habe ich gesagt, okay, wenn ich denke, ich fliege nicht nach Syrien, es zieht sich mein Herz zusammen. Wenn ich denke, ich fliege, ich spüre Freude, obwohl es eigentlich logisch überhaupt gar keinen Sinn macht. Dann hat meine Frau gesagt, gut, also wenn es so ist, dann flieg halt. Aber wie? So, dann habe ich versucht, irgendwelche Freunde ausfindig zu machen, wie ich überhaupt dahin kann. Und über einige Bekannte habe ich dann Kontakt bekommen zu einer Frau in Syrien, die ist sozusagen das Gesicht des syrischen Fernsehens gewesen. Also kennt jeder, sie ist eine Christin. Und über Kontakte konnte ich sie kontaktieren und sie hat gesagt, ja, ich helfe gerne. Ich sage, gut, dann bin ich runtergeflogen nach Beirut. Und in Beirut kam sie mit einer anderen Kollegin und haben mich dann dort im Hotel abgeholt. Und wir sind dann an die syrische, libanesisch-syrische Grenze gefahren. Und ich seit eben 30 Jahren nicht mehr da gewesen. Keine Papiere, vielmehr eigentlich ein Gesuchter dort. So, wir kommen an der Grenze und ich denke, okay, jetzt bin ich aber gespannt, was da jetzt passieren wird.
Das ist wahrscheinlich Kriegsgebiet, oder?
Kriegsgebiet, ja. Panzer und alles, weil das war Krieg, wirklich. So, dann halten wir an der Grenze an und dann steigen wir aus und wir gehen dann in das Gebäude, wo der General, der die Grenze bewacht ist. Und wir gehen in den zweiten Stock, klopfen an der Tür, Tür geht auf, wir gehen rein und er steht auf. Herzlich willkommen, herzlich willkommen. Ich wundere mich, dann habe ich eben verstanden, jeder kennt sie. Sie kennt ihn nicht, aber er kennt sie, weil jeder kennt sie.
Die Fernsehmoderatorin.
Genau, Fernsehmoderatorin. Dann haben wir uns hingesetzt und hat sie ihm erzählt, ja, der Herr Krikor ist seit 30 Jahren in Deutschland und jetzt ist er hier und dann nimmt er meinen deutschen Pass und tippt er ein meinen Namen und sagt, ah, Sie werden gesucht. Dann habe ich gesagt, ja, kann ich mir vorstellen. Und was wollen Sie hier? Ich sage, ja, vielleicht Papiere regeln, irgendwas. Okay, Stempel und dann durfte ich einreisen, problemlos. Und ich sage, okay, das war eben während des Krieges, also waren sehr intensive Kriegshandlungen. Und alle 10 Kilometer war ein Checkpoint. Aber jedes Mal, wenn Sie dann eben Fernsehmoderatoren gesehen haben, haben Sie uns durchgewunken. Und ich weiß immer noch nicht, was mache ich hier eigentlich. Und dann sind wir in Damaskus angekommen und sie haben für mich ein Hotel ausgesucht. Das ist in der Altstadt von Damaskus, nicht weit von der Straße, die gerade heißt, wo Paulus war. Dort habe ich übernachtet. In der Nacht wache ich auf, weil die Raketen über meinen Kopf geflogen sind. Die ISIS war gerade 2 Kilometer entfernt von der Altstadt, von dem Hotel, wo ich war. War also richtig Krieg. So bin ich aufgewacht und ich hatte hier auch schon, da ging es schon los, dass der Herr sagt, kauf hier ein Haus und gründe ein Gebetshaus in Syrien, was wir inzwischen auch gemacht haben. Wieder hingelegt, weiter geschlafen. Am nächsten Tag sind wir dann gefahren, um einige Priester, Pastoren zu besuchen. Und während dieser Besuche habe ich angefangen, etwas wahrzunehmen, was im Land los ist. Nämlich, der Geist des Bürgerkriegs in Syrien ist nicht nur einfach im Land, sondern der ist in der Kirche. Dann habe ich auch angefangen zu begreifen, was es eigentlich an der Stelle bedeutet, dass die Kirche das Licht der Welt sein soll. Weil wenn der Ort, wo das Licht herkommen soll, in Dunkelheit ist, dann ist das Land in Dunkelheit. Und dann habe ich verstanden, dass eigentlich ein Land ist immer ein Spiegelbild der Kirche. Geht es dem Land gut, weil es in der Kirche ausreichend Knie gibt, die sich vor dem Herrn beugen. Geht es dem Land schlecht, dann ist etwas Geistliches schiefgelaufen in der Kirche. Und bei meinem Besuch bei diesen Priestern, Pastoren, habe ich gesehen, wie die Kirche eigentlich wie ein zerbrochenes Gefäß ist. Innerhalb derselben Konfession bekriegen sie sich, zerren sich vor Gericht. Ich will weniger über die Probleme, die da sind, sprechen, sondern vielmehr über das Herz Gottes darüber, was er empfindet. Und dann habe ich gesagt, Herr, wie soll das funktionieren? Das ist einfach ein Chaos. Geistlich, natürlich ist es ein Chaos, es ist ein Bürgerkrieg, Leute werden getötet Tag für Tag, aber auch geistlich. Und dann hatte ich den Eindruck, dass ich so vom Herrn höre, dass der sagt, meine Autorität und meine Herrlichkeit ist größer als jede militärische, natürliche, wirtschaftliche. Aber es ist kein Gefäß da, keinen Raum da, wo ich meine Herrlichkeit reinlegen kann. Er würde gerne seine Herrlichkeit in sein Volk, in seine Braut, in seine Kirche legen, aber das Gefäß ist zerbrochen.
Sprich, Gott kann nicht wirken, weil die Christen uneins sind.
Richtig. Und dann habe ich gesagt, Herr, wie soll es gehen? Und dann habe ich so den Eindruck gehabt, dass er sagt, Sodom und Gomorra hätte ich auch von der Vernichtung bewahren können, wenn es eben 10 Gerechte gegeben hätte. Aber die gab es nicht. Und dann hatte ich den Eindruck, dass er sagt, sammel die Väter im Land. Wenn sie zusammenkommen ohne Agenda, nur um mein Angesicht zu suchen, nur um meinetwillen, dann werde ich dieses Gewäß formen und das wird der Grundstock sein, wo ich dann wieder etwas Neues aufbaue, wo meine Herrlichkeit reinkommt, wo ich wieder mich wohlfühlen kann in meinem Volk. Und das war eigentlich der Impuls, der mich dann weiter vorangebracht hat und auch mein Antrieb war, dass wir dann 2019 wieder eine Konferenz bei uns im Kloster gemacht haben und die haben wir dann, und seitdem nennen wir sie Road to Damascus, weil die Offenbarung des Paulus oder des Sauls auf dem Weg nach Damaskus war, die wiederum aus dem Christentum eine Offenbarung für die Welt gemacht hat. Also ich vermute, ohne die Begegnung von Paulus wäre das Christentum eine jüdische Sekte geblieben und möglicherweise nach einer kurzen Zeit auch auseinandergefallen. Aber aufgrund der Offenbarung, dass das Evangelium für die Nationen, für die Heiden auch ist, das passierte auf dem Weg nach Damaskus. Ging der Glaube und ging das Evangelium in die Welt. Und da hatte ich den Impuls, dass wir diese Konferenz Road to Damascus nennen. Und das machen wir jedes Jahr bis auf dieses eine Jahr jetzt, weil wir Corona haben. Und 2019 haben wir eine tolle Begegnung gehabt, wo eben Bischöfe, Priester, Pastoren aus Syrien auch dabei waren und auch aus Israel, Geschwister. Und Begegnung von diesen zwei Ländern auf geistlicher Ebene ist schon ein sehr besondere Begegnung. Und da hatten wir eben 2019 geistliche Leiter aus 20 Ländern, unter anderem aus Syrien auch. Und das ist ein Prozess, den wir jetzt dort starten, um das Verständnis von Einheit. Einheit kann auch ein plattes Wort sein, ist aber eine tiefe Sehnsucht im Herzen des Vaters. Und das zu entdecken Stück für Stück ist eigentlich der Schatz, dem wir folgen wollen.
Die Einheit der Kirche in Syrien zu schaffen, das ist Ihre Mission oder sie zumindest voranzubringen. Welche Reparaturversuche haben Sie denn da schon unternommen? Können Sie hier vielleicht ein paar Beispiele nennen von Heilung, die da geschehen ist?
Also wir sind noch am Anfang und Corona hat uns ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht, weil ich konnte nicht oft reisen, aber es ist echt eine tiefe Spaltung dort unter den Konfessionen, aber auch innerhalb der Konfessionen. Und ich habe angefangen, dort vor Ort auch geistliche Leiter zu sammeln und versucht, das Verständnis, wie umarme ich einen Kaktus eigentlich, voranzubringen. Jeder sieht bei dem anderen nur den Mangel, nur die Probleme. Anstelle von, ich sehe zwar den Mangel, aber ich umarme dich trotzdem. Und dieser Gedanke, der hat angefangen zu fruchten, aber es ist ja auch dennoch ein langer Weg. Aber als ich das kommuniziert habe, dass das Kreuz an sich eine Umarmung des Kaktuses ist. Also die Wunden, die Wundmale, die Jesus hat, die kommen daher, weil wir gesündigt haben, weil wir gottfern sind, weil wir in Mangel gelebt haben, geistlich gesehen. Und dennoch hat er uns umarmt am Kreuz. Und das ist eigentlich unser Vorbild, dass wir den anderen umarmen, weil dadurch bildet sich Vertrauen, dadurch öffnet sich das Herz, dadurch sind sie empfänglich, auch für Korrektur. Ich bin empfänglich dann und er ist empfänglich. Also wir können nur gemeinsam vorangehen und das Reich Gottes bauen, indem wir anfangen, einander anzunehmen in all unserem Mangel. Und das ist ein Prozess, ist auch nicht einfach und dauert auch lange.
Brunnenquell aller Güter, Herrscher der Gemüter. Musik von Johann Sebastian Bach war das aus dem berühmten Gesangbuch Georg Christian Schemelis. Unser Thema heute bei Weltkirche aktuell ist die beeindruckende Versöhnungs- und Evangelisierungsarbeit des gebürtigen Syrers Fadi Krikor. Vor einigen Wochen berichteten wir über seine Gründung eines Vaterhauses für alle Nationen in einem ehemaligen Kloster in Oberbayern. Und heute erzählt er uns, warum er auch in Syrien für die Einheit aller Christen eintreten möchte.
Sie haben vorhin erwähnt, dass Sie ein Gebetshaus in Syrien gegründet haben und der Titel dieser Sendung lautet Ein Leuchtturm für Syrien. Was hat es denn damit auf sich? Wie funktioniert das?
Wo ich den Eindruck hatte, dass wir dort ein Haus kaufen sollen in der Altstadt, nicht weit von der Straße, die eben die Gerade heißt.
Wo in Paulus Damaskus.
War. In Damaskus, genau. Ja, wir haben jetzt das Haus erworben und wir renovieren gerade. Und das Haus nennen wir auch Damaskus Lighthouse.
Leuchtturm
von Damaskus. Es ist ein großes Wort, aber das hängt weniger damit zusammen, dass das, was wir hier haben, ist der Leuchtturm, sondern dass auch Damaskus ein Leuchtturm ist. Warum? Aus meiner Sicht sind uralte geistliche Quellen dort, eben die Begegnung von Paulus. Das ist kein Zufall, dass das dort stattgefunden hat. Dass Jesus in Bethlehem geboren ist, dass Jesus in Jerusalem gekreuzigt ist und auferstanden ist. Also es ist nicht nur Transzendenz im Sinne von, es ist nur geistlich, hätte auch woanders sein können. Nein, Gott hat sich auch an Orten gebunden. Also es gibt nun mal Orte, die ein Stück weit heilig sind. Ich will nicht sagen, Damaskus ist heilig, aber da ist eine Quelle, eine geistliche Quelle. Und ich habe den Eindruck, dass wir in einer Zeit leben, wo diese geistlichen Quellen des Nahen Ostens, die jetzt über Jahrhunderte verschüttet waren, neu zum Leben erweckt werden. Und Gott wird nicht noch einmal als Mensch kommen, das hat er einmal gemacht vor 2000 Jahren, sondern wir sind nun mal seine Hände und seine Füße und seinen Mund. Das heißt, wir müssen empfinden und wahrnehmen, was ihm auf dem Herzen ist und handeln. Und wenn ich sage, ich empfinde, dass die geistlichen Quellen im Nahen Osten, Wiege des Christentums, die ersten Christen, die wurden Christen genannt in Antiochien, das ist Syrien gewesen. Die ersten Kirchen im 3. Jahrhundert, das ist im heutigen Idlib, was noch von ISIS, islamistischen Radikalen besetzt ist, das sind die ersten Kirchen im 3. Jahrhundert überhaupt. Das Gebiet nennt sich die Totenstätte. Im Englischen sagen sie Schlafenstätte. Das ist ein immenses Reichtum, was wir da haben. Und das empfinde ich, dass Gott das in unserer Zeit zum Leben erwecken will. Das heißt, die alten Quellen, die müssen wieder freigelegt werden und es werden neue Ströme des Heils von dort fließen. Und deswegen hat uns das bewegt, mich bewegt, und wir wollen dazu beitragen. Und deswegen wollen wir eben ein Ort des Gebetes in Damaskus in einer neuen Art und Weise. Die Einheit ist ja kein Selbstwille, sondern es geht darum, dass er verherrlicht wird, dass der wahre König offenbar wird. Und das ist das Ziel, dass wir eine neue Begegnung haben, wo diese Schönheit Christi in seinem Leib, in seinem Volk, in seiner Kirche wieder offenbar wird.
Was sind denn Ihre nächsten Schritte, um diese Quellen wieder offen zu legen?
Aus meiner Sicht ist der Schlüssel immer die Kirche. Das heißt, jetzt dort, wenn wir vom Nahen Osten sprechen, wir haben Syrien, wir haben Israel, wir haben Ägypten, wir haben Jordanien, wir haben aber auch die Türkei, Armenien, und jede Nation, jedes Volk, jedes Land hat eine besondere Positionierung. Es ist kein Zufall, dass sie unterschiedlich sind, es ist kein Zufall, dass sie da sind. Und zu verstehen, wozu ein Land gesetzt ist, das hilft sehr, dann entsprechend zu helfen oder zu fördern, dass das Land oder die Kirche in dem Land in ihre Berufung kommt. Und das hängt immer mit Einheit zusammen, erst einmal innerhalb eines Landes, aber auch untereinander als Gesamtleib Christi, weil es auf der Welt nur eine Braut Christi, nur eine Kirche gibt, trotz all Konfessionen. In dem Buch der Offenbarung 22 steht, der Geist und die Braut rufen, komm. Also es gibt nur eine Braut. Die ist aus der katholischen Kirche, aus der orthodoxen Kirche, aus der evangelischen Kirche, aus den Freikirchen. Es ist nur eine, obwohl sie sehr verschieden aussehen kann, aber es ist eine. Und da ist eben die Schritte, die wir versuchen, wo wir versuchen, das zu fördern, die Einheit der Kirche in einer tiefen Art und Weise, nicht auf politischer Einheit der Kirche, sondern eine geistliche Einheit der Kirche. Nicht im Sinne von, wir sind jetzt alle gleich, es gibt keine Konfession mehr, sondern die Annahme und das Umarmen einander und in unserer Verschiedenheit dieses bunte, schöne Bild von der Liebe Gottes.
Wenn Sie sagen, jede Nation ist mit Sinn dahin gestellt, wo sie jetzt gerade ist. Und wenn Sie so stark von Einheit sprechen, dann fällt mir natürlich gleich das erste Wort der deutschen Nationalhymne ein. Einigkeit und Recht und Freiheit. Sehen Sie denn eine spezielle Berufung Deutschlands für den Nahen Osten?
Ja, ich sehe eine spezielle Berufung Deutschlands für die ganze Welt. Ein großes Wort vielleicht, aber wenn wir uns Deutschland anschauen, dann sehen wir, dass da aus dem Land hier sind Ereignisse oder Sachen hervorgegangen, die gewaltig zerstörerisch waren für die ganze Welt. Das allerdings hängt auch mit der Fertigkeit zusammen, dass man das machen kann. Wir sehen aber auch die Spaltung der Kirche vor 500 Jahren, die hier aus dem Land auch hervorgegangen ist. Das braucht aber auch diese Kapazität, das machen zu können. Also aus Deutschland geht etwas, was die Welt insgesamt immer wieder erschüttert. Möglicherweise, nicht möglicherweise, sondern in der Tat oft in einer negativen Art und Weise. Aber noch einmal, die Fertigkeit, die Kapazität, die Kraft dafür ist da. Und das ist eine aus meiner Sicht gottgegebene Qualität. Nicht, dass Gott wollte, dass was Böses daraus entsteht, sondern hier ist ein Missbrauch der gottgegebenen Kraft. Ich bringe ein einfaches Beispiel. Ein Familienvater hat Autorität über seine Kinder. Wenn der Alkohol trinkt und gewalttätig ist, wird er die Kinder misshandeln und missbrauchen vielleicht. Und es werden möglicherweise auch Erwachsene, dann werden die Kinder, die Probleme haben in ihrem Leben. Er kann aber auch ein guter Vater sein und dafür sorgen, dass ein gesundes Umfeld da ist in der Familie, dass die Kinder auch gesund aufwachsen können. Warum das Beispiel? Weil ein Vater hat immer Autorität, ob er gut oder schlecht handelt. Das heißt, die ihm natürlich gegebene Autorität, die gilt, ob so oder so. Und Deutschland, wenn man sich das anschaut in der Geschichte dieses Landes, da ist etwas, was falsch eingesetzt wurde, aber es ist da. Und wenn diese Autorität oder wenn diese Kraft oder wenn diese Berufung oder wenn dieser Auftrag gut oder positiv eingesetzt wird, das wird ein großer Segen für die Welt sein. Konkret empfinde ich für das Land, also ich hatte den Impuls auch, vor 500 Jahren ist die Spaltung der Kirche aus Deutschland hervorgegangen. Und ich glaube fest, dass die Versöhnung innerhalb der Kirche auch aus Deutschland hervorgehen wird. Der Prozess, den wir hier in diesem Land haben, was die Versöhnung innerhalb der Kirche angeht, ist so weit fortgeschritten wie nirgends auf der Welt. Aber auch das Thema Einheit 1989, die Wiedervereinigung, das ist eine Gnade, die sich breit macht auch weltweit. Ich erlebe das immer wieder auf internationalen Veranstaltungen. Wenn Deutsche dabei sind, es entsteht ein Raum der Versöhnung. Menschen, die oder Gruppen, die normalerweise sich nicht verstehen würden, wenn Deutsche da sind, es entsteht einfach ein Raum der Versöhnung, weil das Land etwas durchgemacht hat. Und das ist auch eine Gnade, dass Deutschland zu der Schuld steht, gestanden ist und steht. Also was Deutschland mit den Juden gemacht hat, 2015 waren 70 Jahre nach Kriegsende. Und da ist auch etwas Geistliches passiert. Wir kennen das aus dem Alten Testament, 70 Jahre Deportation, Babylon, das Volk ist wieder zurück nach Israel. Und hier auch nach 70 Jahren ist eine Schuld getilgt. Deutschland ist freigekommen von dieser Gefangenschaft der Schuld. Nicht, dass die Schuld nicht mehr da ist, die ist da. Und das ist auch das Schöne daran, was ich empfinde, was Deutschland besonders ausmacht. Man trägt die Schuld oder die Schande wie eine Narbe auf der Stirn. Man steht dazu. Wir haben gesündigt. Wir haben Böses getan. Aber die Schuld ist jetzt getilgt. Die Schuld ist vom Land weggenommen. Dennoch ist es sichtbar für jeden. Die Schande ist auf der Stirn. Wir haben gesündigt. Aber dann entsteht jetzt eine Gnade, dass das Land in der Lage ist, diese gottgegebene Kraft, die die Welt beeinflusst, leider im Negativen, aber jetzt im Positiven, dass sie etwas bereitstellt, dass andere in einem gesunden Umfeld heranwachsen. Ich nenne das Vaterschaftsberufung. Ich empfinde, dass Deutschland eine Berufung hat als Vaterland für Nationen, für Länder. Und wenn ich von Vaterschaft oder Vaterlandberufung spreche, meine ich damit nicht, dass wir den Leuten sagen, schaut uns an, wir machen es richtig, ihr lernt von uns. Das ist das überhaupt nicht, sondern ich spreche von einem Bild eines Vaters, der seine Kinder auf seine Schulter stellt und der sagt, schaut so weit, wie ich niemals hätte schauen können. Meine Decke ist euer Boden. Ich will euch nur den Raum schaffen, dass ihr schneller lauft und mehr wisst und mehr Offenbarung habt als ich. Das ist die echte Vaterschaft. Und da sagt Paulus auch, wir haben viele Lehrer, aber wenig Väter. Wir haben viele, die sagen können, so und so soll es sein. Aber wenige, die sagen, ich will, dass es dir gut geht. Wie kann ich dir helfen? Und ich empfinde, das ist eine Berufung Deutschlands, wo die Nationen und andere Länder darauf warten. Ich habe 2013 eine Begegnung mit chinesischen Christen, Leitern gehabt. Und die haben mir gesagt, wir warten auf euch, ihr seid unser Vater. Dann habe ich geguckt, was meint ihr, unser Vater, ihr? Ich sage, ja, ihr, Deutsche. Und dann habe ich erst angefangen zu verstehen, was sie damit meinen. Das heißt, wir werden chinesischen Christen sind echte Vorbilder, was Glaube angeht. Und darum geht es nicht, dass wir in Wettbewerb mit ihnen treten, sondern vielmehr, wie können wir euch unterstützen, dass ihr im Glauben wächst. Das ist die Vaterschaft, von der ich spreche.
Eine Berufung Deutschlands, Einigkeit zu bringen und Vaterland für viele Nationen zu sein. Ich denke, eine so tiefe Antwort haben wir selten gehört auf die Frage, was können wir tun, wie können wir helfen? Und wenn wir uns Syrien anschauen und das Bild von den gebrochenen Gefäßen, von den zerbrochenen Gefäßen, von der Uneinigkeit der Kirche dort, dann denke ich, ist das ein großer Impuls, was wir in Deutschland machen können. Vielen Dank für diese Einblicke, Herr Krikor.
Kommt Seelen dieser Tag. Noch einmal Musik von Johann Sebastian Bach aus dem Gesangbuch Georg Christian Schemelis. Zuvor sprach André Stiefenhofer mit dem gebürtigen Syrer Fadi Krikor über dessen Plan, die Christen des Nahen Ostens zu einen und die geistlichen Quellen der Region wieder sprudeln zu lassen. Mehr über Fadi Krikor und seine Projekte erfahren Sie auf der Netzseite www.fhn.live. Im zweiten Teil unserer Sendung widmen wir uns dem heiligen Ordensgründer Dominikus. Heute ist sein kirchlicher Gedenktag, vor zwei Tagen war sein 800. Todestag. Hören Sie jetzt einige Impulse zu ihm von Militärpfarrer Stefan Havlik, der uns unter anderem verraten wird, warum der Ansatz des heiligen Dominikus auch heute in einer Zeit der Verunsicherung und der Irrlehren noch hochaktuell ist. Ich sage an dieser Stelle schon mal Ade und auf Wiederhören. Aus dem Studio von Kirche in Not verabschiedet sich Ihr Volker Niggewöhner. Herzlich willkommen, Pater Stefan.
Grüß Gott.
Pater Stefan, der Dominikanerorden wurde vom heiligen Dominikus gegründet, der aus Burgos in Kastilien stammte. Wie kam es denn zu dieser Ordensgründung?
Er war unterwegs mit einem Bischof in Südfrankreich und erlebte dabei die Bewegung der Katharer, die da unterwegs war, die viele Menschen an sich zog, also aus Sicht der Kirche eine deutliche Irrlehre. Und er hat sich dann überlegt, was kann man jetzt tun, um diese Menschen wieder zu erreichen, um sie wieder vom Glauben der Kirche zu überzeugen. Und er kam dabei ganz besonders auf das Predigen, also Menschen die Schrift auszulegen, die Bedeutung der Sakramente klarzumachen. Und für so eine gute Predigt, das gilt damals wie heute, braucht es halt Menschen, die sich das zutrauen und können und die Herzen und auch natürlich die Hirne der Menschen erreichen.
Bleiben wir mal bei den Katharern. Man kann sich das heute ja gar nicht mehr vorstellen, das Ausmaß dieser Häresie. Wer waren die Katharer und was machte speziell ihre Anziehungskraft aus?
Also es war eine Bewegung, die ganz deutlich leibfeindlich war. Das Bild von Welt und Zeit war, die Welt hier ist böse und dunkel und im Himmel ist alles gut. Also einen klaren Dualismus. Und die Katharer sagten, und deshalb müssen die Seelen in den Himmel. Sie haben dabei in ihrer Irrlehre beispielsweise jede Sexualität abgelehnt, jede Geschlechtlichkeit, jede Fortpflanzung des Menschen abgelehnt. Das hört sich wirklich merkwürdig an, aber es war so. Also jede Sexualität, die waren also nur wirklich leibfeindlich. Das, was man der Kirche heutzutage manchmal vorwirft, muss man sagen, die waren das wirklich. Sie lehrten dann ganz strenge Gesetze, etwa es galt nur ein Gebet, nämlich das Vaterunser. Alles andere durfte nicht gebetet werden. Und eine ganz, ganz strenge Askese. Was machte das jetzt interessant, fragen wir uns heute. Nun, die Situation der Kirche auch in dieser Gegend war damals eben schon so, dass sie sich zumindest in Form von Bischöfen, Priestern und Klöstern auch gefiel in manchem Reichtum und manch weltlicher Macht. Also sagten die Menschen, die leben ja gar nicht das Evangelium. Die anderen, die Katharer, die leben eine radikale Nachfolge Christi. Das überzeugt uns, das ist glaubwürdig. Und das war aus Sicht der Kirche eben genau die Problemlage. Hier sind wir nicht mehr glaubwürdig und da kommen diese Radikalen und ziehen die Leute an.
Und die Kirche hat darauf ja reagiert, wenn wir nur an die Ordensgründung des heiligen Franz von Assisi denken, der das Armutsideal wieder hochgehoben hat. Und eben Dominikus als Zeitgenosse. Aber was unterschied jetzt genau seinen Ansatz von dem eines heiligen Franz?
Also da kommen wir eben immer wieder auf die Predigt. Also natürlich, hat er gesagt, müssen wir auch eine Askese leben. Sein Ordensleben, seine Vorstellung davon ist ein strenges. Aber dann ging es darum, jetzt müssen wir die Botschaft in die Welt bringen. Ich brauche Leute, die stellen sich da vorne hin und können die Menschen erreichen. Durch die Tat, durch die Askese, durch das Vorleben, aber eben auch auf der intellektuellen Ebene. Und jeder Kampf gegen eine Irrlehre braucht immer Prediger, Ordensleute, Priester, die es eben auch intellektuell drauf haben, diesen Argumenten etwas entgegenzusetzen. Denn die Irrlehrer wären ja nicht so erfolgreich, wenn sie was verkünden würden, was keiner hören will.
Ja. War das so etwas wie eine frühe Vereinigung von Glaube und Vernunft? Das ist ja ein ganz aktuelles Thema. War das damals schon ähnlich?
Ich würde es so sehen, dass Dominikus genau diesen Weg schon gegangen ist. Einerseits die Überzeugung, wir sind gesandt, wir sind berufen, wir stehen in der Nachfolge Jesu Christi. Aber daraus ergibt sich der Auftrag, eben auch wirklich intellektuell zu arbeiten und dem was entgegenzusetzen.
Die Kirche hat aber auch ganz anders auf diese Herausforderungen reagiert, nämlich mit den sogenannten Albigenserkreuzzügen, so ein anderer Name der Katharer. Wie stand denn eigentlich Dominikus zu diesen Kreuzzügen, die doch mit äußerster Brutalität geführt wurden?
Dominikus hat sich selber nicht daran beteiligt, auch an diesen Brutalitäten. Seine Aufgabe und die Aufgabe seiner Mitbrüder war dann aber, diejenigen, die diese Kreuzzüge überlebt haben, gewissermaßen bei ihrer Konversion zu begleiten. Er hat sich also wirklich um die Lebenden und Überlebenden gekümmert, denn auch seine Sorge galt ja den Seelen und galt eben der Möglichkeit, die Menschen wieder auf diesen Weg zurückzuführen.
Dominikus ist 1221 gestorben. 1229 waren diese Kreuzzüge beendet. Da hätte man sagen können, okay, die Mission ist sozusagen erfüllt. Was war denn dafür ausschlaggebend, dass dieser Dominikanerorden, der neue Orden, seine Anziehungskraft behielt?
Dominikaner leben ja zusammen, lebten und leben zusammen, basierend auf vier Säulen. Und ich glaube, genau diese Kombination, wenn Sie so wollen, diese Rezeptur macht auch die Faszination bis heute aus. Sie haben das Gebet und die Liturgie. Sie haben das Zusammenleben. Sie haben die sehr gute Bildung und Ausbildung. Wir sprachen von dem intellektuellen Anspruch. Und dann haben wir eben die Predigt. Also das sind die vier Säulen, auf denen das alles steht. Und es war ja in der Geschichte der Kirche immer so, dass sich Orden da gegründet haben, wo ein Mangel war, wo also die Kirche Schwierigkeiten oder eine Schlagseite hatte, tauchten die großen, starken Ordensgemeinschaften auf, kam eine Idee in die Welt, die Menschen angezogen hat. Und so war es beim Dominikanerorden und so ist es auch in der Geschichte dann immer wieder passiert. Also vom konkreten Anlass abgesehen, Sie haben vorher Franz von Assisi angesprochen, der sagt, ich baue deine Kirche wieder auf. Aber auch sein Grundgedanke hat er dafür gesorgt, dass sein Orden weiterhin wuchs und blühte und reifte. Und so eben auch bei den Dominikanern. Es ging weiter, weil diese Grundprinzipien, die Dominikus geschaffen hatte, so stark und überzeitlich waren und sind.
Der Orden wird aber auch immer wieder mit der Inquisition in Verbindung gebracht. Wie kam denn das?
Ja, was ist die Inquisition? Viele stellen sich heute in einem gefährlichen Halbwissen vor, Inquisition, da überlegen sich böse alte Männer aus Rom, wie sie Menschen quälen können. Das ist natürlich völliger Unsinn. Es ging bei der Inquisition auch darum, wie begegnen wir, da sind wir wieder, der Irrlehre. So. Also schicken wir Menschen, die es intellektuell drauf haben, in diese Gebiete, die nicht mit modernen Kommunikationsmitteln zu erreichen waren, und finden erstmal heraus, wo sitzen diese Irrlehrer? Wie schaffen die das überhaupt, die Menschen von dem richtigen Weg abzubringen? Und da war natürlich der Dominikanerorden prädestiniert, weil sie Priester hatten, die argumentativ was drauf hatten und weil sie eben Menschen in ihren Reihen hatten, die sich auch zugetraut hatten, auch Wortgefechte zu führen. Zur Inquisition kann man immer nur sagen, da gab es sicher brutale und schlimme Seiten, aber man sollte nicht vergessen, Stichwort Rechtsgeschichte, Inquisition war ein großer Zivilisationsschritt für die Menschheit, denn vorher hieß Gerichtsverfahren, da saß einer zu Gericht, der, mit unserer Sprache zu sprechen, gleichzeitig Richter und Staatsanwalt war in einer Person und Rechtsanwalt gab es keinen. Die Inquisition hat gesagt, wir brauchen das alles. Wir brauchen einen, der erstmal neutral da sitzt, wir brauchen den Ankläger und wir brauchen einen, der diesen armen Menschen auch noch verteidigt.
Eine weitere Ausbreitung erfuhr der Orden in der frühen Neuzeit, als es die ganzen Entdeckungsfahrten gab. Wie war die Rolle der Dominikaner hier?
Also Kolumbus ist ja noch mit Franziskanermönchen gereist, aber 1510 betreten die ersten Dominikaner-Patres die schöne Insel Hispaniola, die vielleicht manche nicht kennen. Aber wenn ich jetzt sage Dominikanische Republik und Haiti, kann es jeder ein bisschen einschätzen. Und Dominikanische Republik, da haben wir es schon. Also da begann die Arbeit der Dominikaner in der sogenannten Neuen Welt. Und was haben sie getan? Sie waren zunächst mal die Schiffskapläne. Zweitens waren sie zuständig für die Taufen, denn bleiben wir bei den Spaniern. Die gingen zur Urbevölkerung und haben gesagt, gut, hier ist unser Vertrag, ihr müsst euch unterwerfen, Thron und Altar, also auch dem Glauben der Kirche. Dann braucht es in der Konsequenz eine Taufe. Das war das Formale, wozu sie mal dabei waren. Die Dominikaner haben aber schon nach wenigen Jahren bemerkt, der Umgang der Kolonisten, der Staatsmacht mit dieser Urbevölkerung ist für uns als Christen, als Menschen des Evangeliums unerträglich und haben sich immer wieder dafür eingesetzt, für die Rechte der Urbevölkerung. Mal mehr, mal weniger erfolgreich, aber es war ihnen ein Grundanliegen. Und das Spannende ist, wenn wir das heute betrachten und von einer Karibikinsel sprechen, müssen wir sagen, diese Spur hat sich ja durch die Geschichte gezogen bis hin zur sogenannten Befreiungstheologie. Also in Lateinamerika Priester, Ordensleute, die sagen, Wir setzen uns besonders für die Schwachen und Zurückgesetzten ein. Leider, wissen wir, hat die Befreiungstheologie dann vor einigen Jahrzehnten auch Kurven genommen, wo sie sehr ins Politische und gar ins Sozialistische abgekippt ist. Das war sicher falsch und verkehrt. Aber dieses Grundanliegen, könnte man fast sagen, haben die Dominikaner mit in die neue Welt gebracht.
Jetzt haben Sie gesagt, ein Merkmal der Dominikaner ist das Predigen. Nun predigen Frauen ja gemeinhin nicht. Es gibt aber auch viele Dominikanerinnen. Was ist denn das besondere Charisma dieses Frauenzweiges?
Ja, da kann man gerade beim Wort der Predigt bleiben. Wir in Deutschland verstehen ja Predigt immer als den Kurzvortrag vom Herrn Pfarrer am Sonntag in der Messe. So. Im günstigen Fall hat er was mit dem Evangelium und den Lesungen zu tun. Aber Predigt in Urverständnis heißt ja auch, das Evangelium in die Welt zu bringen. Und das muss kein mehr oder weniger intellektueller Vortrag in der Heiligen Messe sein, sondern das kann auch durchaus sein, dass jemand durch sein Handeln in Wort und Tat dem Evangelium Hände und Füße gibt. So. Und da sind wir jetzt sehr nahe bei den Dominikanerinnen. Selbstverständlich, nach kirchlicher Ordnung predigen die nicht in der Heiligen Messe, aber diese Ordensfrauen haben erkannt, durch unser Handeln, entschiedenes Handeln, zum Beispiel für arme Menschen, für Milieus, auf die keiner mehr schaut, wenn wir in Deutschland bleiben, aber auch durch die intellektuelle Weitergabe des Glaubens, können wir ganz viel Menschen, ganz viele Seelen erreichen. Also es geht ja darum, gerade in einem Land wie Deutschland heutzutage, das sich weit vom Glauben und vom Glaubenswissen entfernt hat, brauchen wir glaubwürdige Menschen, und das können selbstverständlich Frauen, Ordensschwestern sein, die sich dafür einsetzen und sagen, wir versuchen euch hier Hilfestellungen zu geben.
Würden Sie daher sagen, wir haben eben über Glaube und Vernunft gesprochen, das große Thema von Papst Benedikt dem 16., dass die Dominikaner, ja, gewissermaßen ein wieder moderner Orden sind oder allzeitmodern waren?
Sie haben ein ganz starkes Charisma, eine Grundsendung in sich, die sicher das Zeug hat, wieder auch diese Ordensgemeinschaft weiter zu stärken, weil ja die Meinung in unserer Gesellschaft, Mitteleuropa, vorherrscht, man ist entweder gläubig oder vernünftig. Und da hat Papst Benedikt vollkommen recht, das ist kein Gegensatz.
Pater Stephan, ganz vielen herzlichen Dank für Ihren Besuch.